Im Weißenberg. Ganz außergewöhnlich. Ne? Ja, wunderbar. Vor allem, dass ihr hier seid. Vielen Dank an den Posaunenchor und den Alba. Ich habe gehört, das war früher wohl regelmäßig so. Ne? Immer im Advent war mal ein Gottesdienst hier und dann ist das aufgehört worden. Corona? Oder?
Erst Advent.
Immer erst Advent. Ja, das ist in den letzten Jahren nicht wahr. Corona, ne? Ah, umso schöner, dass wir jetzt endlich auch im Weißenberg Corona hinter uns lassen und hier wieder Gottesdienst feiern. Der Wochenspruch steht in Jesaja 40, bereitet dem Herrn den Weg, denn siehe, der Herr kommt gewaltig. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ich lade herzlich ein zu den Gottesdiensten am kommenden Sonntag um 9.15 Uhr in Radenscheid und um 10.45 Uhr in Diebenscheid. Die Kollekte heute ist für die eigene Gemeinde bestimmt und die Kollekte am kommenden Sonntag für die Jugendmigrationsdienste. Hier in Weißenberg gibt es im Anschluss an den Gottesdienst noch Kirchenkaffee, also bleibt gerne nach dem Gottesdienst noch hier. Wir mussten Abschied nehmen von Inge Plätz-Henrich, geborene Olteneuer, gestorben am 25.11. Sie war geboren am 8.8.1942. Ihre kirchliche Beisetzung am 8.12. in Weißenberg stand unter einem Wort aus Psalm 23. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück. Denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Ich lade ein, dass wir einen kurzen Moment stilles Gedenken haben. Lasst uns nun zu Beginn das Lied 17, die Verse 1 bis 3 singen. Wir sagen euch an den lieben Advent. Dem Psalm 146 aus dem Gesangbuch Nummer 757 im Wechsel sprechen. Halleluja! Lobe den Herrn, meine Seele. Ich will den Herrn loben, solange ich lebe, und meinem Gott Lob singen, solange ich bin.
Verlasst euch nicht auf Fürsten. Sie sind Menschen, die können ja nicht helfen.
Denn des Menschen Geist muss davon, und er muss wieder zur Erde werden, dann sind verloren alle seine Pläne.
Wohl dem, dessen Hilfe der Gott Jakobs ist, der seine Hoffnung setzt auf den Herrn, seinen Gott.
Der Himmel und Erde gemacht hat, das Meer und alles, was darin ist.
Der Treue hält ewiglich. Der Recht schafft denen, die Gewalt bleiben, der die Hungrigen speiset.
Der Herr macht die Gefangenen frei, der Herr macht die Blinden sehend.
Der Herr richtet auf, die niedergeschlagen sind, der Herr liebt die Gerechten.
Der Herr behütet die Fremdlinge und erhält Waisen und Witwen, aber die Gottlosen führt er in die Irre.
Der Herr ist König ewiglich, dein Gott Zion, für und für. Halleluja.
Kommt, lasst uns anbeten. Wir brauchen eine Wende. Das spüren wir an allen Ecken und Enden. Wir können nicht ewig so weitermachen wie bisher. Es ist schon die Axt den Bäumen an die Wurzel gelegt. Wir selbst haben die Axt angelegt und hacken an der Zukunft. Woher nehmen wir die Kraft zur Umkehr? Hilf uns, Gott unser Heiland. Herr, erbarme dich. Gott hat uns nicht gegeben einen Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Darum Lob singet Gott, erhebet seinen Namen. Mit deiner herrlichen Barmherzigkeit, mit deinem aufgehenden Licht aus der Höhe. Das ist wunderbar. Wir bitten dich, komm mit deiner Barmherzigkeit auch bei uns vorbei. Lass dein Licht aufleuchten in unseren Lichtern im Advent. Dies bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und regiert. Von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Die Lesung steht in Jesaja 40, Abvers 1. Tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Redet mit Jerusalem freundlich und predigt ihr, dass ihre Knechtschaft ein Ende hat, dass ihre Schuld vergeben ist. Denn sie hat die volle Strafe empfangen von der Hand des Herrn für alle ihre Sünden. Es ruft eine Stimme, in der Wüste bereitet dem Herrn den Weg, macht in der Steppe eine ebene Bahn unserem Gott. Alle Täler sollen erhöht werden und alle Berge und Hügel sollen erniedrigt werden. Und was uneben ist, soll gerade, und was hügelig ist, soll eben werden. Denn die Herrlichkeit des Herrn soll offenbart werden, und alles Fleisch miteinander wird es sehen, denn des Herrn Mund hat's geredet. Es spricht eine Stimme, predige, und ich sprach, was soll ich predigen? Alles Fleisch ist Gras, und alle seine Güte ist wie eine Blume auf dem Felde. Das Gras verdorrt, die Blume verwelkt, denn des Herrn Odem bläst da rein. Ja, Gras ist das Volk. Das Gras verdorrt, die Blume verwelkt, aber das Wort unseres Gottes bleibt ewiglich. Zion, du Freudenbotin, steig auf einen hohen Berg. Jerusalem, du Freudenbotin, erhebe deine Stimme mit Macht. Erhebe sie und fürchte dich nicht. Sage den Städten Judas, siehe, da ist euer Gott. Siehe, da ist Gott der Herr. Er kommt gewaltig und sein Arm wird herrschen. Siehe, was er gewann, ist bei ihm. Und was er sich erwarb, geht vor ihm her. Er wird seine Herde weiden wie ein Hirte. Er wird die Lämmer in seinen Arm sammeln und den Bausch seines Gewandes tragen und die Mutterschafe führen. Selig sind, die Gottes Wort hören und bewahren. Halleluja. Lasst uns gemeinsam unseren christlichen Glauben bekennen und ich bitte nach Möglichkeit dazu aufzustehen.
Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen.
Singen wir das Lied Nummer 13, die Strophen 1 bis 3, Tochter Zion. Der Predigtext steht in Römer 15, Abvers 4. Der Apostel Paulus schreibt: Denn was zuvor geschrieben ist, das ist uns zur Lehre geschrieben, damit wir durch Geduld und den Trost der Schrift Hoffnung haben. Der Gott aber der Geduld und des Trostes gebe euch, dass ihr einträchtig gesinnt seid untereinander, wie es Christus Jesus entspricht. Damit ihr einmütig mit einem Munde Gott lobt, den Vater unseres Herrn Jesus Christus. Darum nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat, zu Gottes Ehre. Denn ich sage, Christus ist ein Diener der Beschneidung geworden, um der Wahrhaftigkeit Gottes willen, um die Verheißungen zu bestätigen, die den Vätern gegeben sind. Die Heiden aber sollen Gott die Ehre geben, um der Barmherzigkeit willen, wie geschrieben steht, darum will ich dich loben unter den Heiden und deinem Namen singen. Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und Frieden im Glauben, dass ihr immer reicher werdet an Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Herr, segne dein Wort an uns. Hilf uns, dass es uns in dieser Adventszeit den Weg zu dir und zur Krippe führt. Amen. Liebe Gemeinde, in der Lesung am Anfang aus dem Buch des Propheten Jesaja, da hieß es: Bereitet dem Herrn den Weg, denn siehe, der Herr kommt gewaltig. Bereitet dem Herrn den Weg. Was bedeutet das? Was sollen wir denn jetzt machen? Am liebsten würde ich mal fragen, ob da jemand Ideen hat. Was heißt das eigentlich? Bereitet dem Herrn den Weg. Wie sollen wir das machen? Wie sollen wir Gott empfangen? Wie sollen wir Gott entgegengehen? Heute hier in diesem Gottesdienst, in ein paar Tagen zum großen Fest und immer dann, wenn er zu uns kommen will. Und das, denke ich mal, ist besonders die Frage im Alltag. Was heißt das denn, als Christen zu leben, auf Gott zu warten oder sogar ihm den Weg zu bereiten, mitten im Alltag, auf der Arbeit, zu Hause, in der Familie oder im Urlaub oder bei Feiern und Festen? Was bedeutet es, bereitet dem Herrn den Weg? Gerade jetzt in der Adventszeit, jetzt will ich wirklich mal fragen, wer hat im Moment das Gefühl, ach, die Adventszeit dieses Jahr, die ist so richtig entspannt? Mal die Hand hoch. Keiner? Uiuiui. Ich hatte ja gehofft, dass wenigstens ein oder zwei Leute die Hand heben, aber das ist doch das Gefühl, was wir schon seit langer, langer Zeit haben. Dass unsere Zeit immer hektischer wird, dass alles immer zu viel ist. Und natürlich kommen dann auch noch die viel zu vielen schlechten Nachrichten dazu, die Sorge machen, die aufregend sind, die nervös machen. Es gibt so vieles zu erledigen in den nächsten Tagen noch. Ich habe zum Beispiel für meine jüngste Tochter immer noch kein Weihnachtsgeschenk. Meine Güte, da muss ich echt mich jetzt mal drum kümmern. Also denkst du mal mit dran, ja? Also das muss ganz dringend noch gemacht werden. Oder Plätzchen backen. Also, wie war es das, habe ich jetzt gelesen? Ich mache heute was für Bauch, Beine, Po. Plätzchen backen. Geschenke besorgen, Weihnachtsbaum, feiern, Weihnachtsfeiern, Gottesdienste, alles Mögliche. Schließlich möchte man es doch auch allen recht machen. Es soll doch allen gefallen, die dann am Weihnachten kommen. Da bleibt kaum Zeit, selbst einmal ein paar ruhige Momente zu haben, sich auf das zu besinnen, was Advent und Weihnachten eigentlich bedeutet. Es geht doch in der Adventszeit um die Ankunft Gottes in unserer Welt, in unserem Leben. Bereitet dem Herrn den Weg. Aber wie? Fenster putzen? Aufräumen? Bäume schmücken? Das ist eine Frage, die sich vor knapp 2000 Jahren auch die Christinnen und Christen in Rom gestellt haben, an die Paulus den Predigtext geschrieben hat. Wie können wir uns auf das Kommen Gottes vorbereiten? Was müssen wir tun und was vielleicht auch lassen, damit Gott den Weg zu uns findet? Paulus hat hier eine ganz klare Antwort. Ich habe in der Predigt eigentlich gesagt, das so irgendwie am Schluss dann sozusagen aufzudenken, was Paulus sagt. Aber ich glaube, es ist doch besser, wenn ich das vorher sage, wenn ich den Katze schon mal aus dem Sack lasse. Paulus hat einen ganz zentralen Satz in diesem Predigtext. Und das ist der Vers 7. Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat, zur Ehre Gottes. So bereiten wir Gott den Weg. In Rom war das gar nicht so einfach. Da gab es auf der einen Seite in der christlichen Gemeinde die Vorsichtigen, die Ängstlichen, die sich überlegt haben, oh meine Güte, was kann ich alles falsch machen, dass Gott mich doch nicht trifft, dass Gott mich nicht will. Und deswegen haben die versucht, alles richtig zu machen. Die waren nicht nur im Kirchenvorstand und im Posaunenchor, die sind auch jeden Sonntag in die Kirche gegangen, haben jeden Tag mindestens eine Viertelstunde in den Paulusbriefen, die sie schon gesammelt hatten, gelesen. Im Alten Testament auch nochmal eine Viertelstunde. Und mindestens musste jeden Tag morgens, mittags und abends eine halbe Stunde gebetet werden. Also das ist mal das Mindeste, was man machen muss, damit Gott tatsächlich zu mir kommt. Es gab solche Menschen. Diese nennt Paulus komischerweise nicht die Starken, die tollen Christen, die, die alles richtig machen. Nein, er nennt sie die Schwachen. Weil er sagt, wer so viel meint, machen zu müssen für Gott, der ist eigentlich schwach im Glauben. Und dann gab es die anderen, die haben gesagt, ach, kein Problem, Gott macht doch alles für uns. Der hat seinen Sohn geschickt. Der ist doch voller Liebe und Gnade und Barmherzigkeit. Da brauchen wir uns doch gar keine Sorgen zu machen über das, was wir so tun sollen. Und diese beiden Gruppen, die haben aufeinander eingedroschen. Die einen haben gesagt, ihr müsst viel mehr machen für Gott. Ihr müsst viel mehr machen aus dem Glauben heraus. Ihr müsst jeden Tag Bibel lesen. Und die anderen haben gesagt, oh Leute, seid doch nicht so gesetzlich. Ihr seid ja wieder so wie früher im Alten Testament. Das brauchen wir doch gar nicht. Hört doch mal auf das, was Jesus gesagt hat. Wer hat denn jetzt recht? Er hat recht. Wie ist es bei uns? Einige ziehen auch heute die Grenzen des Christseins eher eng. Darf man dies oder jenes als Christ? Darf man rauchen? Darf man sich in der Feuerwehr engagieren? Darf man abends auch schon mal ein Bier trinken? Uiuiui. Manche suchen Gott vor allen Dingen in sich selbst. Sie meditieren oder machen vielleicht irgendwelche esoterischen Sachen. Andere wieder bemühen sich, den Willen Gottes zu erfüllen, indem sie sich mit aller Kraft engagieren. In der Kirchengemeinde, in Vereinen, für andere Menschen, für die der Tafel zum Beispiel, für Menschen, die nicht genügend Geld zum Leben haben. Oder in der sogenannten dritten Welt für Menschen, die auf der Flucht sind, die hungern, Kinder im Gazastreifen und so weiter. Wieder andere geben sich selbst mehr Freiraum, auch in der Art, wie sie als Christen leben. Gott will doch, sagen sie, dass es uns gut geht und dass wir fröhlich durchs Leben gehen. Also mache ich das auch. Wer hat recht? Wer hat recht? Keiner? Oder alle? Oder eine ganz bestimmte Art und Weise? Keiner macht es besser als der andere, sagt Paulus. Und deswegen sagt er, nehmt einander an. Egal wie ihr dazu steht, ihr gehört zu Gott. Und deshalb, weil ihr den Namen Jesu in euch führt. Deshalb gehört ihr zusammen. Ihr gehört unbedingt zusammen. Egal, was für eine Ausrichtung ihr habt. Egal, was euch besonders wichtig ist. Egal, was euch am Herzen liegt. Es gibt eine Sache, die ist wichtig. Christus, der Gott, der auf die Welt gekommen ist, der Gott, dem wir die Bahn bereiten sollen, dem wir den Weg zu uns und anderen Menschen freimachen sollen. Deswegen mahnt Paulus zur gegenseitigen Achtung, Toleranz, zu Eintracht und Frieden. Nehmt einander an, akzeptiert nicht nur die andere Meinung, akzeptiert den anderen Menschen. Selbst wenn man sich mal streitet über die Meinung, aber der andere Mensch, den soll ich annehmen. Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat zum Lob Gottes. Das könnte sozusagen als Motto über die Adventszeit gestellt werden. Als gemeinsamer Versuch, Gott den Weg zu bereiten. Trotzdem ist deswegen nicht alles gleichgültig. Es heißt nämlich bei Paulus nicht nur nehmt einander an, sondern er sagt noch weiter, so wie Christus euch angenommen hat. Das ist das Fundament. Das ist unser gemeinsames Fundament als Christen. Ob wir nun evangelisch sind oder freikirchlich oder pfingstlerisch oder katholisch oder orthodox oder was auch immer. Das ist unser gemeinsames Fundament. So wie Christus euch angenommen hat. Interessant ist ja dabei auch nicht, dass da steht, so wie wir Christus angenommen haben. Das ist nicht das Wichtige. Das Wichtige ist nicht, was wir tun, sondern das Wichtige ist das, was Gott tut. Gott kommt zu uns. Und Gott nimmt uns in Jesus Christus an. Und das haben wir alle gemeinsam. Alle, die wir hier sitzen heute, alle, die gleich auf der Neukirche im Gottesdienst sitzen, alle, die gerade vielleicht in Rennerod in der katholischen Kirche sitzen, alle, die auf der anderen Seite der Welt sich Christen nennen. So wie Christus euch angenommen hat, so geht ihr bitte auch miteinander um. Es hat mal jemand einen sehr weisen Satz gesagt, ich weiß gar nicht, wo der herkommt genau. Er sagt, im Wesentlichen Einheit. Das Fundament muss gemeinsam sein. Im Wesentlichen Einheit. Im Nebensächlichen Freiheit. Alles andere muss jeder für sich selbst vor Gott verantworten. In allem aber die Liebe. Im Wesentlichen Einheit. Im Nebensächlichen Freiheit. In allem aber die Liebe. Ich finde, das ist ein wunderschöner Spruch. Deshalb sind wir auch aufgerufen, dem Beispiel Jesu zu folgen und im Namen Gottes auch andere anzunehmen. Nehmt einander an, wie Christus die Zöllner angenommen hat. Menschen, die sich durch ihr Verhalten selbst ins Abseits manövriert haben. Menschen, die darauf warten, dass ihnen Brücken gebaut werden, auf denen sie wieder in die Gemeinschaft, in die Gesellschaft zurückkehren können. Nehmt einander an, wie Christus die Kranken angenommen hat. Menschen, die, weil sie krank sind oder behindert, nur noch teilweise oder gar nicht mehr am Leben in ihrer Umgebung teilnehmen können. Die darauf warten, Zeichen der Nähe, Worte der Hoffnung und Taten der Liebe zu bekommen. Nehmt einander an, wie Christus die Fremden angenommen hat. Menschen, die entwurzelt sind, die Schlimmes erlebt haben, die einfach nur einmal Ruhe finden möchten. Nehmt einander an, wie Christus seine Mitmenschen angenommen hat. Die Trauernden, die Stummen, die Fremden, die Zweifelnden, die Hilfsbedürftigen, die Mittellosen. Und auch die Verzweifelten. Wir Christinnen und Christen machen Gott Ehre und bereiten ihm den Weg, wenn wir trotz unterschiedlicher Charaktere, unterschiedlicher Auffassungen und unterschiedlicher Lebensformen, wenn wir uns gegenseitig annehmen und die Gemeinschaft untereinander und das Miteinander mit den anderen suchen. Manchmal ist das spürbar in unserem Leben, dass Gott tatsächlich kommt. Manchmal übersehen wir es auch. So wie in dieser kleinen Geschichte, die ich gerne noch vorlesen möchte. Ein Mann erfuhr, dass Gott zu ihm kommen wollte. Zu mir, rief er, zu mir, in mein Haus, in mein Durcheinander, in mein Chaos. Oh, er rannte durch alle Zimmer vom Dachboden bis in den Keller und er sah sein Haus plötzlich mit anderen Augen, so wie viele heute in der Adventszeit auch, wenn sie sich auf Weihnachten vorbereiten. Unmöglich, schrie er, in diesen Sauhaufen kann Gott nicht kommen, das geht nicht, ich kann keinen Besuch empfangen, schon gar nicht von Gott. Alles verdreckt, alles voll Gerümpel, kein Platz zum Ausruhen, keine Luft zum Atmen. Und so riss er die Fenster und Türen auf und rief zu seinen Nachbarn, Freunde, kommt, helft mir aufräumen, aber schnell. Er begann sein Haus zu kehren. Durch dicke Staubwolken sah er, dass ihm tatsächlich einer zu Hilfe gekommen war. Sie schleppten das Gerümpel vors Haus, schlugen es klein und verbrannten es. Sie schrubbten Stiege und Böden, sie brauchten viele Kübel Wasser, um die Fenster zu putzen. Und noch immer war nicht alles so in Ordnung, wie es sein sollte. Das schaffen wir nie, schnaufte der Mann. Das schaffen wir, sagte der andere. Sie plagten sich den ganzen Tag. Als es Abend geworden war, gingen sie in die Küche und deckten den Tisch. So, sagte der Mann, jetzt kann er kommen, mein Besuch. Jetzt kann Gott kommen, wo er nur bleibt. Aber ich bin doch da, sagte der andere Mann und setzte sich an den Tisch. Komm und iss mit mir. Manchmal müssen wir nur die Augen aufmachen, um zu sehen, dass Gott schon längst da ist. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. Lasst uns das Lied Nummer 16 singen, die Strophen 1 und 4 bis 5. Die Nacht ist vorgekommen. 16, 1, 4 und 5. Herr unser Gott, Wir denken an Inge Plätz-Henrich, die wir zu Grabe tragen mussten. Lass sie in deiner Hand geborgen ruhen. Tröste ihre Angehörigen und alle, die um sie trauern. Sende deine Engel zu ihnen und lass sie Menschen finden, die ihnen beistehen. Uns alle aber lehre bedenken, dass auch wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Gemeinsam rufen wir zu dir, Herr, erbarme dich.
Herr, erbarme dich.
Wir warten auf dich, Jesus Christus. Wir warten auf deinen Frieden, auf deine Gerechtigkeit, auf deinen Trost. Wir warten auf dich. Zu lange schon herrscht Krieg. Die Mächtigen wollen Geschäfte machen. In der Ukraine sterben Zivilisten und Soldaten. Die Kinder in Gaza hungern immer noch. Die Welt schaut dem Morden im Sudan tatenlos zu. Komm, du Friedensbringer. Dein Friede, Jesus Christus, verwandelt die Welt. Du bist unsere Hoffnung. Wir rufen gemeinsam zu dir.
Herr, erbarme dich.
Wir warten auf dich. Zu lange schon werden die Schwachen beschämt. Der Ruf nach Gerechtigkeit verhallt ungehört. Die Jungen sorgen sich um den Zustand der Welt. Die Älteren fürchten um ihre Zukunft. Krisen überfordern unsere Kinder. Komm, du Licht in der Finsternis. Deine Gerechtigkeit, Jesus Christus, erhebt die Niedrigen. Du bist unsere Hoffnung. Wir rufen gemeinsam zu dir.
Herr, erbarme dich.
Wir warten auf dich. Zu lange schon weinen die Gebeugten. Die Starken verachten die Leidenden und ihre Schmerzen. Die Kranken sehnen sich nach Heilung. Die Pflegenden sind am Rand ihrer Kräfte. Die Trauernden vermissen ihre Liebsten. Komm, du Trost der ganzen Welt. Dein Trost, Jesus Christus, wischt die Tränen von den Augen. Du bist unsere Hoffnung. Wir rufen gemeinsam zu dir.
Herr, erbarme dich.
Wir warten auf dich. Wenn du kommst, dann wird alles gut. Wir hören deine Verheißungen. Wir lieben deine Gebote. Unsere Kinder zählen die Tage. Mit allen, die an dich glauben, suchen wir dich. Deine Liebe, Jesus Christus, gibt unserer Welt eine neue Gestalt. Komm, du Atem unseres Lebens. Du bist unsere Hoffnung. Mit deiner weltweiten Kirche rufen wir heute und alle Tage gemeinsam zu dir.
Herr, erbarme dich.
Wir halten einen Moment Stille und bringen in Gedanken vor dich, was uns besonders auf dem Herzen liegt. All das bringen wir vor dich in dem Gebet, das du selbst uns gelehrt hast.
Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Lass uns zum Schluss das Lied 536 singen. Singet fröhlich im Advent. Wer sich wundert, dass ich immer so einzelne Verse aussuche. Das habe ich extra den Posaunenchor gemacht, damit denen der die Puste ausgeht. Deswegen singen wir hier die Strophen 1 und 2 und 5. 536, 1, 2 und 5. Vielleicht schaffen wir es ja doch in den nächsten 10 Tagen, hier und da mal ein bisschen zur Besinnung zu kommen. Das wünsche ich. Und bis wir uns wiedersehen, geht hin im Segen des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe und erhalte dir seinen Frieden.
Amen.
Dankeschön, dem Bruder und Bruder.